Die Frage, vor der man zentral steht an diesem Punkt, ist, will man in dieser Situation der Krise daran arbeiten, dass man vor allem möglichst viel von dem, was war, rettet, also mitnimmt, beim Alten bleiben? Oder lässt man sich darauf ein, dass womöglich Neues und anderes steht und entsteht, als das, was man selbst gewohnt war? Ne?
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie kann Kirche in Deutschland in Zukunft funktionieren? Im Gespräch mit dem Pastoraltheologen André Burke. Angesichts rückläufiger Mitgliedszahlen steht die katholische Kirche in Deutschland vor der Frage, wie sie sich künftig aufstellen kann und soll. Wie müssen Strukturen verändert oder pastorale Konzepte angepasst oder neu gedacht werden? Darüber wird ja schon seit Jahren in den Bistümern und Erzbistümern gerungen und jede Menge Prozesse wurden inzwischen angestoßen. Und das ist das Thema heute hier bei uns. Ihr seid goldrichtig bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Herder Korrespondenz und der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen zu den großen Fragen und Debatten aus Kirche, Glauben, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Annika Schmitz aus unserem Podcast-Team spricht heute mit dem Pastoraltheologen André Burke über die Kirche der Zukunft. Über aktuelle Entwicklungen, über die Ängste, die mit Veränderungen einhergehen und über die Verantwortung, die alle Getauften für die Kirche tragen. Der Professor für Pastoraltheologie und Homiletik an der Uni in Innsbruck hat zu diesen Themen im Novemberheft der Herder Korrespondenz Überlegungen am Beispiel des Erzbistums Hamburg formuliert. In dem hat er bis vor einigen Monaten das Projekt Sendung und Sammlung geleitet. Freut euch auf ein Gespräch, das sich vor allem um die Frage dreht, wie kann Kirche in Deutschland in Zukunft funktionieren? André Burke im Talk mit Annika Schmitz, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Burke, ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben und heute bei uns sind.
Danke, gerne.
Sie schalten sich gerade aus Innsbruck zu. Dort sind Sie seit Anfang Oktober Professor für Pastoraltheologie. Sie waren aber vorher im Erzbistum Hamburg beschäftigt mit einem Projekt, über das wir gleich noch etwas intensiver sprechen würden. Und es ging vor allem viel um pastorale Konzepte. Jetzt habe ich direkt mal zu Beginn eine Frage an Sie, denn das beschäftigt die Kirche ja deutschlandweit. Können Sie das Wort Strukturprozess eigentlich noch hören?
Ja, ich verstehe, was hinter der Frage steht. Ich selbst bin da nicht scheu vor dem Wort. Sie thematisieren natürlich mit der Frage eine gewisse Reformmüdigkeit, die sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle einstellt und die darauf verweist und darauf hindeutet, dass es zurzeit einfach viele Veränderungen gibt, denen organisierte Kirchlichkeit sich stellen muss und auf die sie reagieren muss und auf die oft reagiert wird eben mit Strukturprozessen. Ich bin bei dem Wort Strukturprozess immer ein bisschen vorsichtig, weil das Wort vielleicht so klingen mag, als könnte oder wollte man nur in Anführungszeichen Strukturen bearbeiten. Und das halte ich aber für, also einerseits eine Illusion und zum anderen für gar nicht hilfreich. Es geht ja gar nicht nur um Strukturen, es geht vielfach vielleicht auch um Kulturen, die bearbeitet werden. Und Strukturen sind dann eher der sozusagen der Ansatzpunkt, um mit Veränderungen umzugehen, aber eben auch nicht alleinig. Also es kann nicht einfach nur darum gehen, sozusagen Strukturen in einem manifesten Sinn anzupassen, sondern häufig geht es eben auch darum, über die eigenen Denkweisen nachzudenken, über die eigenen Verständnisweisen davon, was Kirche ist und wie Kirche sich ereignet. Wenn man die Offenheit nicht mitbringt, das zu thematisieren und vielleicht auch zu hinterfragen, dann wird wahrscheinlich der beste Strukturprozess wenig Ergebnis liefern.
Über diese Prozesse wollen wir gleich noch etwas intensiver sprechen, aber lassen Sie uns vielleicht zuerst mal eine kurze Bestandsaufnahme angehen. Sie und ich, wir sind, glaube ich, ungefähr im gleichen Alter, beide so Mitte 30. Das heißt, wir sind sozialisiert worden in der katholischen Kirche in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren. Da sah die ganze kirchliche Landschaft noch ein bisschen anders aus, als das heute der Fall ist. Die Kirchenbindung geht zurück, die Kirchensteuereinnahmen sinken, der Personalmangel ist in vielen Bistümern schon sehr deutlich zu spüren. Wo steht denn die Kirche in Deutschland aktuell? Kann man da grob was zu sagen?
Ja, grob bestimmt. Die Frage ist ja eigentlich immer eher die nach dem Detail. Aber im groben Sinne würde ich sagen, sie steht hoffentlich vor einem Anfang. Also was Sie benennen, das sind ja Krisen. Das sind verschiedene Krisen. Kirche in der Polykrise, könnte man vielleicht sagen, oder in Polykrisen. Und das erstreckt sich, wie Sie richtigerweise sagen, auf verschiedene Formen der Möglichkeit, auf Ressourcen zurückzugreifen, also Geld oder Räume. Das betrifft auch die Frage nach dem Personal. Das betrifft auch den einen oder anderen Plausibilitätsverlust von sozusagen Fragen der Religiosität und der Religion. Und die Frage, wenn man jetzt vor ganz, ganz vielen Krisen steht, ist ja vielleicht, wie betrachtet man die Krise? Vielleicht ist das hilfreich, um sozusagen weiterzukommen. Und meine Perspektive wäre sozusagen die, gewissermaßen die Hoffnung, dass Krise eben nicht nur der Punkt ist, an dem etwas endet, sondern Krise als der Augenblick begriffen werden kann, in dem auch etwas Neues anfangen kann. Und die Frage, vor der man, glaube ich, zentral steht an diesem Punkt, ist, will man in dieser Situation der Krise daran arbeiten, dass man vor allem möglichst viel von dem, was war, rettet, also mitnimmt, beim Alten bleiben? Oder lässt man sich darauf ein, dass womöglich Neues und anderes steht und entsteht, als das, was man selbst gewohnt war? Ne? Und ich habe den gewissen Optimismus, dass Krise in diesem Sinne eben auch ein Anfang sein kann. Bei allem, was natürlich, und das darf man, glaube ich, dabei nicht ganz verschweigen, bei allem, was natürlich auch schmerzhaft ist an dem, was man sozusagen hinter sich zurücklassen muss.
Auf die schmerzhaften Aspekte würde ich gleich auch gerne nochmal zu sprechen kommen, aber Krise als Anfang, dann lassen Sie uns das doch mal am Beispiel des Erzbistums Hamburg deutlich machen. Da waren Sie Projektleiter des Projekts Sendung und Sammlung, was sich eben mit der Zukunft der Kirche im Erzbistum auseinandersetzt und dafür Konzepte entwickelt hat. Können Sie uns einen Überblick geben, was wird sich denn in Hamburg künftig ändern?
Vielleicht darf man damit beginnen, zuerst sogar zu sagen, was sich nicht ändert. Denn das auch gut war sozusagen die, wenn man so will, die erste Überraschung in diesem Projekt. Denn der Auftrag lautete nicht, also wir haben weniger Ressourcen, jetzt müssen wir die Pfarreien weiter zusammenlegen. Und das ist schon mal eine gar nicht so unwichtige Startposition, nämlich von der Erkenntnis auszugehen, dass es in der Situation, in der eben diese Diözese sich befindet, nur bedingt hilfreich ist, also es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist eben nur bedingt hilfreich, jetzt sozusagen so zu agieren, dass man sagt, man verändert Zuschnitte. Die eigentliche Frage würde dadurch verdeckt werden. Und das, finde ich, ist ein bemerkenswerter Ausgangspunkt. Strukturell ändert sich im Erzbistum Hamburg auch einiges, was vor allem den Umgang mit zur Verfügung stehenden Ressourcen eben betrifft. Also natürlich geht es auch um eine Bündelung von Verwaltungsstrukturen. Es geht vor allem um Sicherstellung kirchlicher Erreichbarkeit, also vor allem darum, sich zu professionalisieren im Umgang mit digitalen Medien, erreichbar zu sein über zentrale Hotlines, gerade dann, wenn man konfrontiert ist, wie das im Erzbistum Hamburg teils wirklich der Fall ist, mit sehr weitläufigen Gebieten, die man sozusagen, in denen man mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht überall, ich sag mal, in körperlicher Weise Präsenz zeigen kann, von sozusagen hauptamtlicher Seite her betrachtet. Also da stehen sozusagen Bündelungsprozesse an, da stehen Professionalisierungsprozesse, vor allem im Umgang mit Digitalisierung an. Und dann steht vor allem an, dass der Einsatz des pastoralen Personals neu gedacht wird. Und zwar überpfarrlich mit der Beauftragung für eine Region. Also die Pfarreien bleiben Pfarreien. Sie werden auch weiterhin eine Pfarreileitung haben. Das soll natürlich auch kirchenrechtskonform erfolgen. Aber sie greifen gewissermaßen zurück auf ein hauptamtliches Team, das nicht nur für eine Pfarrei zur Verfügung steht, sondern eben für eine ganze Region und in bestimmten Feldern Unterstützung anbieten kann in der Pastoral, die dann eben in der Pfarrei stattfindet. Dass vielleicht das eigentlich dahinterliegende ist, ist gar nicht jetzt sozusagen der Anspruch einer strukturellen Veränderung, sondern das hat einen kulturellen Anspruch. Und der betrifft die gemeinsame Verantwortung aller Getauften und Gefirmten für das Kirchesein vor Ort. Also die Folie, vor der man die strukturellen Fragestellungen eigentlich lesen muss, ist die, die danach fragt, wie kann es bestmöglich gelingen, dass alle Getauften und Gefirmten Verantwortung für das Kirchesein vor Ort übernehmen können. Darum geht es. Und dafür hat das Erzbistum Hamburg dann eben geschaut, mit welchen zur Verfügung stehenden Ressourcen geht das. Unter anderem eben Optimierungsprozesse sozusagen initiiert, diesen grundlegenden anderen Ansatz, den Einsatz pastoralen Personals zu denken und auch Basisstationen zu denken als Orte in einer Region, die gewissermaßen als Fallback-Ebene dienen, die aber vor allem den Charakter haben, dass sie in eine Region hineinwirken sollen. Vielleicht genügt es, könnte da ganz, ganz viel zu sagen, aber vielleicht genügt es für den Moment mal diese Punkte rauszugreifen, um so ein bisschen den Charakter des Projekts zu erläutern.
Das ist, glaube ich, schon ein sehr guter Überblick. Sie haben dazu auch in der letzten Herder-Korrespondenz einen Artikel veröffentlicht und Sie schreiben dort unter anderem von anderen oder neuen Ausdrucksformen des Kirchlichen, die befähigt oder ja begünstigt werden sollen. Wir haben eben darüber gesprochen, also ich wurde sozialisiert in der Kirche der 90er, der 2000er. Für mich ist Kirchlichkeit vor allem gebunden an Gottesdienste, vielleicht an Jugendarbeit, an Ministrantenarbeit. Was meinen Sie denn mit Ausdrucksformen des Kirchlichen, die uns vielleicht noch gar nicht so geläufig sind?
Ich habe da sozusagen ein paar Erfahrungen vor Augen. Das ist etwa in Schleswig-Holstein hat eine Gemeindereferentin so einen Hoffnungsgarten initiiert, ein Nachbarschaftsprojekt. Also das, wie ich finde, eine relativ starke Resonanz eben in der Nachbarschaft ausgelöst und eine, also, wie ich finde, überraschend große Beteiligung. Und das einfach, also gut, was heißt einfach? Nichts ist einfach. Aber das eben, indem sie eine Fläche nutzbar gemacht hat für eben ein Quartier, ein Viertel und da eben gemeinsam einen Garten gestaltet. Also natürlich auch mit einem gewissen religiösen Bezug und einer gewissen religiösen Bedeutung, die vielen darin gegeben wird. Aber also das ist für mich so eine Ausdrucksform des Kircheseins, die entstanden ist. Oder in Mecklenburg gibt es ein rollendes Kloster, in dem ein Franziskaner gemeinsam mit Ehrenamtlichen durchs Land zieht und den Anspruch hat, ja, einfach Menschen Nähe zu zeigen. Häufig machen die nichts anderes oder kommen sie ins Gespräch mit Menschen, indem sie Segenskärtchen verteilen. Also es ist eine sehr starke Form sozusagen der Pastoral, die eben unterwegs ist. Ne? Oder in Hamburg gibt's mehrere ehrenamtlich getragene Suppenküchen. Oder also ich kenne auch ein eher geistig orientiertes Podcast-Projekt, das von einem Ehrenamtlichen, also im Namen seiner Gemeinde, entsteht. Also für mich sind das Ausdrucksformen des Kircheseins, die aber, und das ist mir vielleicht nochmal wichtig zu betonen, die sind keine Gegenentwürfe zur gottesdienstfeiernden Gemeinde. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie ein Gegenprogramm zu behaupten oder stark zu machen. Für mich sind das eben Weisen des Christseins zu leben. Und die Frage, die man vielleicht stellen kann, ist, warum kommt uns nicht als erstes die Frage in den Sinn, wie wollen wir eigentlich das Christsein leben oder wie kann man das verstehen, das Leben als Christsein? Denken häufig bei Struktur- oder Veränderungsprozessen als erstes an die Frage nach dem Gottesdienst, die also zweifelsohne eine sehr, sehr wichtige ist. Nur möchte ich gern auch ein bisschen die Aufmerksamkeit auf die Frage lenken, was bedeutet es eigentlich als Christin oder als Christ zu leben? Wer tut das eigentlich schon und wie gelingt das? Ne? Also das sind vielleicht Fragen, denen man etwas mehr Aufmerksamkeit verleihen dürfte.
Da schließen Sie jetzt im Grunde direkt an meine nächste Frage an, wo ich aber doch nochmal auf die Gottesdienste zurückkommen möchte, auch wenn ich Ihren Einwand sehr gut verstehen kann, dass wir fragen müssen, wie Christsein in der heutigen Gesellschaft funktionieren kann. Wir hatten am Anfang kurz darüber gesprochen, dass Veränderungen Chancen sind, aber auch mit Schmerz, mit Ängsten einhergehen können. Nun sind Sie ja auch Pastoraltheologe. Was sagen Sie denn, wie können wir Ängste aufgreifen von Menschen? Wie schafft man, ich sag mal so, das rechte Maß an Veränderung, dass es nicht zugleich mit religiöser Heimatlosigkeit einhergeht?
Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Das muss man erstmal sagen. Denn Veränderung ist natürlich immer eine Herausforderung im wörtlichen Sinn. Also man wird herausgefordert aus dem, was einem vielleicht lieb gewesen ist. Wenn Sie mich jetzt sozusagen, also ich kann vielleicht zwei Perspektiven anbieten. Wenn Sie mich als Projektleiter aus Hamburg fragen, dann würde ich sagen, dann war das Anfangen mit einem Projekt Sendung und Sammlung die Reaktion auf die Erfahrung, so geht es nicht weiter. Also die Signale, die sozusagen in der Diözese angekommen sind, waren deutlich und mehrfach, es ist nicht mehr zu stemmen. So wie es jetzt ist, funktioniert es irgendwie nicht mehr, aus diversen Gründen, die dann natürlich auch analysiert wurden. Und gerade in der Situation, in der man weiß, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter, einen Plan oder eine Perspektive, eine Richtung zu zeigen, will ja gerade dem, was Sie beschreiben, ein bisschen entgegenwirken, ne? Also zumindest eine Idee entwickeln, in welche Richtung könnte es denn gehen? Denn damit, also wenn man einen Plan hat, wenn man eine Idee hat, dann kann das vielleicht dazu beitragen, gewissermaßen diese Angst oder manchmal auch Lähmung, die Veränderung bedeuten kann, bearbeitbar zu machen. Wenn Sie mich als Pastoraltheologen fragen, dann würde ich wirklich erstmal sagen, also Veränderungen machen Menschen traurig und wütend. Das ist so. Und mit dieser Traurigkeit, mit der Wut, mit der Angst gilt es sich sozusagen, so gut es irgendwie geht, solidarisch zu zeigen. Das ist jetzt sozusagen nicht einfach nur eine Aufgabe an Kirchenleitungen, sondern das ist sozusagen der Stil von Pastoral und Pastoralität überhaupt, ne? Also sich solidarisch zu zeigen mit Trauer, Wut und Angst. Und das drückt sich daran aus, dass man sozusagen gerade da, wo Traurigkeit, Wut und Angst da sind, dass man sich diesen Situationen stellt, dass man präsent ist, da bleibt, dass man kommuniziert, in Interaktion tritt, dass man Nähe zeigt. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben, um mit diesen Gefühlen, mit diesen Empfindungen umzugehen.
Ich würde gerne noch einmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was wir aber eben schon angesprochen haben, und das betrifft die Ehrenamtlichen. Sie haben am Beispiel von Hamburg gezeigt, dass den Laien künftig eine viel größere Verantwortung zugesprochen wird, das Kirchensein vor Ort zu gestalten. Das gilt aber natürlich deutschlandweit. Also in allen Diözesen werden die Ehrenamtlichen immer mehr gebraucht. Die Hauptamtlichen gehen zurück. Wie motiviert man denn Menschen, sich im kirchlichen Kontext zu engagieren? Und braucht es vielleicht auch eine gewisse Form von theologischer Befähigung?
Also Theologie braucht es. Das steht außer Frage. Ich würde die Frage ein bisschen umdrehen, ehrlich gesagt.
Gerne.
Die eine Möglichkeit ist es ja zu fragen, wie befähige ich jemanden zu etwas, was ich vielleicht von ihm erwarte? Und es gibt immer ein gewisses Maß sozusagen an Rahmung, das genau diese Frage auch erforderlich macht. Also ich will gar nicht sagen, dass diese Frage jetzt ganz raus wäre, ne? Also zum Beispiel, wenn Sie das Mindestmaß an theologischer Orientierung ansprechen, da haben Sie natürlich ganz recht. Um Veränderungsprozesse zu gestalten, wäre vielleicht auch eine wichtige Frage oder vielleicht sogar die wichtigere Frage, welche Fähigkeiten sind denn schon da? Und welche Motivation? Was bewegt Menschen heute, als Christin oder als Christ Kirche zu gestalten? Warum machen Menschen das? Was machen Menschen? Was können Menschen? Was bringen sie ein? Ich würde sozusagen weniger, nicht gar nicht, aber weniger die Frage aufwerfen, was sollen Menschen tun? Und vielmehr versuchen danach zu fragen, worin Menschen ihre Sendung sehen. Und sozusagen von daher ausgehend, ja, die kirchliche Organisation zu gestalten.
Also eine etwas andere Herangehensweise, als ich das jetzt erstmal so gedacht habe. Nochmal auf die Ehrenamtlichen zu sprechen kommen. Sie haben ganz zu Beginn betont, dass jetzt gerade in Bezug auf Hamburg die Veränderungen natürlich kirchenrechtskonform laufen. Das ist ja durchaus immer wieder eine große Diskussion. Wir merken das bei vielen Debatten, die die Kirche in Deutschland führt, auch zum Beispiel beim synodalen Weg, bei Reformbemühungen. Wie weit kann man wo gehen? Was ist kirchenrechtskonform und was nicht? Was ist denn Ihr Eindruck? Werden neue Zuständigkeiten, neue Formen des Kircheseins, wie es passieren wird, auch letztlich etwas an unserem Priesterbild ändern und an dem Verhältnis von Laien und Nicht-Laien?
Ich glaube, diese Vorstellung, die Priesterbilder, die ändern sich. Sie haben das vorhin so schön gesagt, und da kann ich mich, also Sie haben es gesagt, wir sind ungefähr in einem Alter. Auch ich habe sozusagen die Kirche in den späten 90ern und dann den 2000ern in meiner Jugend sozusagen erlebt, und da war die normale Erwartung, dass da ein Priester als Pfarrer vor Ort ist, ne? Also das kannte man ja gar nicht anders. Das war so, zumindest in meiner Heimat im Emsland. Und dann hat man sozusagen irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Das ist nicht mehr das Bild. Also das kann nicht mehr funktionieren, weil es einfach zu wenig Personen gibt, die in dieser Weise sozusagen des Zuschnitts zuständig sein können, verfügbar sein können, sich ne, also anbieten können für einen sozusagen sehr nahbaren Dienst in der Pastoral. Das betrifft jetzt gar nicht nur Priester, sondern das betrifft eben auch die Kirchenberufe. Ich glaube, dass sich von daher sozusagen Bilder natürlich verändern werden, und sie haben sich oder sie sind schon im Begriff, sich zu verändern. Ich glaube nur nicht, dass das primär ausgelöst wird durch sozusagen die Art und Weise, wie man jetzt Entscheidungen trifft, gelebte Kirchlichkeit zu organisieren, sondern das ist sozusagen das, was aus den Entwicklungen sich im Grunde genommen von selbst ergibt. Also das hat man gar nicht so richtig in der Hand, ne? Ich finde wichtig, darauf hinzuweisen, dass was gemeinsam Kirche sein 2015 ist auch wenn es schon 10 Jahre sozusagen alt ist, ist es doch irgendwie aktuell, ne? Also gemeinsam Kirche sein, das Dokument der deutschen Bischöfe hat besonders betont, dass das Priestertum des Dienstes eine unterstützende Funktion gegenüber dem gemeinsamen Priestertum hat. Und das gilt in einem weiteren Sinne natürlich nicht nur für ne, den Priester, sondern auch eben für Berufe in der Kirche bzw. andere Ämter und Dienste. Also der zentrale Bezugspunkt ist das gemeinsame Priestertum. Die Getauften und Gefirmten sind verantwortlich, ne, also für die Art und Weise, wie die Kirche ihre Sendung vor Ort lebt. Und das heißt nicht, dass sie sozusagen, also genau das fortsetzen müssen, was immer gewesen ist. Vielleicht können sie ja neue Anfänge entwickeln, aber das heißt, man darf ihnen was zutrauen und muss sich in der Frage der Organisation gelebter Kirchlichkeit vor allem davon leiten lassen, wie kann ich das bestmöglich unterstützen? Und wenn man so ein bisschen die Perspektive weitet, also ein bisschen rausgeht aus dem deutschsprachigen Raum, dann merkt man ja auch, dass nicht überall auf der Welt, also man denke zum Beispiel an Südamerika, eine Situation vorzufinden ist, wie sie jetzt in Deutschland über Jahre und Jahrzehnte eingeübt worden ist, nämlich mit einer sehr starken hauptamtlichen Präsenz vor Ort. Insofern, also ich will gar nicht sagen, das wäre mir wichtig, also dass man jetzt sich an irgendwelchen anderen Ländern orientieren kann und sozusagen modellhaft Dinge übernehmen kann. Das wäre, glaube ich, zu kurz gesprungen. Das wäre auch missverständlich. Ich will nur sagen, dass die Veränderungen, die diesbezüglich zu erwarten sind, jetzt kein Sonderfall von Kirche, also mit Blick auf sozusagen ihre weltweite Präsenz sind, sondern das gibt es und das geht woanders auch und deswegen wird es auch kirchenrechtskonform möglich sein, entsprechende Veränderungen zu gestalten. So denke ich.
Aber dann lassen Sie uns doch zum Abschluss vielleicht noch einmal kurz aus Deutschland heraustreten und aber gar nicht bis nach Südamerika gehen, sondern einfach nur nach Österreich, wo Sie gerade sind, zwar erst seit einigen Wochen. Deswegen ist meine Frage vielleicht ein bisschen herausfordernd jetzt zum Abschluss, aber vielleicht haben Sie ja schon einen Punkt, den Sie anbringen wollen. Wenn Sie sich die Kirche in Deutschland und die in Österreich angucken, gibt es etwas, was beide voneinander lernen können?
Ja, Sie haben es jetzt gesagt, das führt mich natürlich ein bisschen aufs Glatteis. Also man kann sagen, von der Elbe zu den Alpen, das ist ein kultureller Abstand. Der ist auch spürbar und mir begegnet vieles, was mich jetzt hier nochmal anders und neu erstaunt und überrascht, sozusagen an gelebter Kirchlichkeit. Ich würde mir aber ehrlich gesagt gar nicht erlauben, jetzt schon nach 2-3 Wochen die Situation der Kirche in Österreich, was ja sowieso sehr komplex ist, die jetzt schon zu kommentieren. Vielleicht darf ich eher sagen, was für mich ein wichtiges Learning in Hamburg gewesen ist, nämlich, dass so eine noch pastoral, also ein pastorales Engagement, das regelmäßig noch sagt, dass das trügerisch ist. Und ich meine damit, also, dass man ziemlich absehbar in fundamentale Probleme hineinschlittert, wenn man regelmäßig sagt, das und das können wir ja noch. Oder noch können wir ja in jeder Pfarrei bestimmte Angebote machen oder so. Ne? Denn durch dieses noch wird der Wandel auf unbestimmte Zeit vertagt. Ne? Und gleichzeitig ist immer klar, der kommt. Also irgendwann kommt irgendwas. Und dieses Irgendwas, das löst dann vielleicht auch mal aus, dass sich der ein oder andere denkt, also ja, hoffentlich geht's an mir noch vorbei oder so. Und gleichzeitig schwebt es doch wie so ein Damoklesschwert über allen, ne? Und das lähmt und das macht eher ohnmächtig. Und das ist, glaube ich, wirklich ungünstig. Ich würde wirklich dafür plädieren, mutig, offen und ehrlich sich den Veränderungsprozessen zu stellen, mit denen Kirche konfrontiert wird, auch wenn es unangenehm ist. Aber wenn man das tut, so glaube ich, davon bin ich tatsächlich überzeugt, dann wird man in eine Zukunft gehen können, die natürlich offen ist, aber die einen vielleicht auch ein Stück weit beschenken kann.
Also ich nehme jetzt vor allem mit, weniger über Struktur und mehr über Kultur nachdenken und vielleicht etwas weniger über das noch sich da positionieren und mehr Mut für die Zukunft und für Veränderung. Herr Burke, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie heute dabei gewesen sind.
Sehr gern, vielen Dank.
Das war meine Kollegin Annika Schmitz von der Herder-Korrespondenz im Gespräch mit dem Pastoraltheologie-Professor André Burke. Und dessen Artikel findet ihr, wie eingangs schon erwähnt, im Novemberheft der Herder-Korrespondenz. Und wie ihr an das rankommt und generell an die Herder-Korrespondenz, das steht in den Shownotes, also im Begleittext zu diesem Podcast. Wenn euch gefällt, was wir hier Woche für Woche für euch aushecken und aufbereiten, dann unterstützt uns bitte. Abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen. Empfehlt uns weiter an Menschen in eurem Umfeld, die sich auch für unsere Themen hier vielleicht begeistern können. Und gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, damit noch mehr Leute auf unseren kleinen, feinen Podcast hier aufmerksam werden. Vielen, vielen Dank für euren Support. an dieser Folge mitgebastelt und mitgeschraubt haben: Annika Schmitz, Stefan Orts und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und dabei sein und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.